Radio Salü, die Martina Straßenshow.
Ich freue mich, dass ihr bei mir seid. Ich freue mich auf die nächste halbe Stunde mit euch und ich habe richtig viel für euch im Gepäck. Ich habe einen tollen Gast in dieser Woche, eine saarländische Krimi-Autorin, die Cozy Crime schreibt. Die Marion Demme-Zech ist bei mir und es geht ums Karma und kleine Ganoven, die ein ganz großes Herz haben können. Außerdem gibt's natürlich Post von Martina, ein Buch, das ich euch vorstellen möchte, die Promi-Welt, ein Fernsehtipp und natürlich meinen Arne, der schon in großen Vorbereitungen schwebt. Und ich starte einfach jetzt mal direkt mit dem Buch der Woche. Manchmal ist es so, da braucht man etwas zum Entspannen, etwas, wo man nicht viel nachdenken muss, etwas, wo die Liebe eine große Rolle spielt und etwas, in das man richtig abtauchen kann. Und genau so ein Buch habe ich jetzt für euch von Clara Langenbach, Im Takt des Herzens, ist bei Fischer erschienen und erzählt aus dem Jahr 1923. Da ist eine Tochter aus dem reichen Haus und zwar Iva. Und für die ist eigentlich nur ein Weg vorbestimmt, nämlich gut zu heiraten und für Erben zu sorgen. Ihr Vater findet dann auch bald einen Kandidaten für eine standesgemäße Hochzeit, aber Iva sehnt sich nach Freiheit und nicht nach einer Ehe. Als sie Wilhelm kennenlernt, einen Pianisten, der als Chauffeur seinen Lebensunterhalt verdient, da lässt er mit seiner Musik ihre verlorene Leidenschaft für das Tanzen neu aufflammen. Aber um ihre Träume wahr werden zu lassen, muss sie München verlassen und nach Dresden gehen, an die Schule der berühmten Mary Wigman. Und ist sie wirklich bereit, alles aufzugeben, um am Ende womöglich mit nichts dazustehen? Die ersten Sätze habe ich natürlich auch für euch. 1919, München. Vor großen Ereignissen verwandelte sich die Villa der Abbings in eine Ballettbühne. Die Bediensteten schwebten wie in einer perfekten Choreografie durch die Räume, um die letzten Vorkehrungen für den Empfang der Gäste zu treffen. Aus der Küche wehten die köstlichsten Düfte heraus. Unzählige Gärtner gaben dem Park des Anwesens seinen letzten Schliff, während die Dienerschaft die Anweisungen von Hilde Ebbing, der Grand Dame des Hauses, erledigte. Mit einem prüfenden Blick inspizierte Iva ihr Erscheinungsbild im Spiegel. Der Blumenschmuck, der ihre zarten, dunklen Locken ein märchenhaftes Flair verlieh, das zarte Rouge, das etwas Farbe auf ihre blasse Haut zauberte und den Sitz des Kleides, das ihre Figur umschmeichelte. Alles musste perfekt sein. Es ist ein wunderbares Buch, genau richtig für diese Jahreszeit. Es glitzert, es schimmert und es tut was Gutes, nämlich es lässt das Gute in uns wahr werden und den Glauben daran. Und das finde ich großartig. Also, Clara Langenbach zum Entspannen, Im Takt des Herzens ist bei Fischer erschienen. Es geht wieder los mit dem weihnachtlichen Feeling. Es ist ja meine Lieblingsjahreszeit und ein Ding an Weihnachten und um die Weihnachtszeit herum liebe ich ganz besonders. Das sind die Weihnachtsmärkte und darum geht die Post an Martina auch direkt dahin. Liebe Weihnachtsmärkte, ihr riecht so gut. Nach den Anis-Bonbons, nach Crepe, nach Champignons mit Rahmsoße und nach Glühwein. Ich liebe es, in der Weihnachtszeit bei euch zu sein und jetzt geht's bald wieder los. All die Lichter, die vielen Stände, die Kinderkarussells und sogar die vielen Menschen mag ich an der Stelle. Das gehört einfach dazu und nur ein gut gefüllter Weihnachtsmarkt ist ein richtiger Weihnachtsmarkt. Die Kinder strahlen tatsächlich heute über andere Dinge als früher, aber sie strahlen. Für meine Tochter ist der schönste Stand auf dem Trierer Weihnachtsmarkt immer so eine kleine Steinschleiferei. Da kann man tolle Steine kaufen und man kann sich sogar welche aussägen lassen, also so aufsägen lassen. Und was ein Wunder, wenn dieser Stein geöffnet wird und du bist der erste Mensch, der in sein Inneres sehen kann. Das ist schon klasse, oder? Ein Geheimnis, das zu einem Weihnachtsmarkt passt. Ich liebe die Stände mit den Sternen, diese Papiersterne in den schönsten Mustern und Farben. Das ist für mich Weihnachten und die stehen bei uns in der Weihnachtszeit an jedem Fenster. Und wenn mal einer kaputt geht, dann ist es mein Schönstes, einen neuen auf dem Weihnachtsmarkt zu kaufen. Mein Mann mag die Stände mit den Süßigkeiten, das liebt er und ich liebe euch. Denn so ein Weihnachtsmarktbesuch gehört für mich zu Weihnachten wie der Tannenbaum. Und zu einem werde ich in diesem Jahr auf jeden Fall gehen, zu meinem Lieblingsmarkt nach St. Wendel. mit den Zauberern, den Feen und dem legendären Zwergenmarkt. Ich freue mich drauf und schicke allen Märkten in unserer Region liebste Grüße und eine tolle Zeit. Eure Martina. Mein Freund Arne Wack ist dran und der ist schon in wilden Hallo. Vorbereitungen, ne?
Bist ja, du? Aber eigentlich auf Weihnachten. Aber da kommt ja noch ein anderes großes Fest. Sozusagen.
Ja, ja, da kommt das.
Christus, komm du.
Da kommt das Vorweihnachtsfest. Dienstag ist es soweit. Ich fand das als Kind immer super, weil ich hatte dann immer im November hatte ich Geburtstag und 4 Wochen später war dann schon Weihnachten, fand ich groß.
Also ich. Aber wird einem da nicht, kriegt man da nicht öfter mal so Geschenke zu Weihnachten? Ja, das gehört zum Geburtstag mit dazu und andersrum.
Wenn die Geschenke dann dementsprechend groß ausfallen, habe ich da gar nichts gegen. Dann warte ich auch mal 4 Wochen.
Naja, aber es ist nur ein Geschenk.
Dann. Ja, dann ist es halt nur ein Geschenk. Was ist denn mein Geschenk von dir?
Weiß ich, Liebe. Ich werde dieses Jahr wieder Liebe und wenn du möchtest, könnte ich auch was stricken.
Nein.
Aber das habe ich noch nie gemacht.
Nein, lass. Das wollte meine beste Freundin schon für mich machen und da habe ich schon ein bisschen Angst vor, aber ich wahre der Dinge, die da kommen. Aber es ist ja nicht nur mein Geburtstag, wo man Geschenke sammeln muss. Sammelst du denn jetzt auch schon Geschenke für Weihnachten?
Ja, ich habe jetzt schon geweihnachtet. Also ich habe jetzt schon eine Liste und dann versuche ich, die abzuarbeiten. Mhm. Ich werde bloß diesem Jahr meinen Eltern etwas Großes schenken.
Ich sage mal so,
es hat eine Fernbedienung und es kommt an die Wand.
Ein Fernseher?
Ja, sag's doch nicht so laut, nachher hören sie es.
Die hören nicht. Ja. Obwohl deine Mutter, das weiß man nicht.
Ja, das stimmt. Ich habe ja kein Auto. Und jetzt überlege ich, ob ich schon vorher zu meinen Eltern einen Lieferdienst hinschicken kann mit einer Lüge und sage, ja, das kommt nicht bei mir an, sondern muss bei euch und das muss da jetzt schon mal zwischenstehen.
Aber da ist doch wahrscheinlich das Bild von dem Fernseher drauf.
Ja, da habe ich eben auch Angst vor.
Das kannst du nicht machen.
Und dann sage ich, ja, nein, oh Gott.
Ich glaube nicht, weil dann sieht man das ja schon.
Ja.
Die sind ja nicht doof. Ich meine, sind ja immerhin deine Eltern. Können nicht doof sein.
Na, ja.
Du, ich bin gespannt, was du dir einfallen lässt. Vielleicht kannst du den Lieferdienst fragen, ob die noch so einen Karton außenrum machen mit einer Mikrowelle oder so.
Ja, das ist eine gute Idee. Da frage ich gleich mal nach. Mikrowelle.
Ich bin gespannt. Ich wünsche dir ein schönes...
Was wünschst du denn zum Geburtstag?
Achso, ich wollte schon einhängen, weil ich erwarte ja gar keine Geburtstagsgeschenke von dir.
Aber was wünschst du dir denn? Das ist vielleicht wichtig für deinen Mann.
Liebe.
Oh Gott. Ja, na, das gibt's umsonst.
Eben, deswegen. Habt ein schönes Wochenende.
Na, hier kommt die Liebe.
Danke. Eigentlich sollte man ja denken, wenn die Scheidung vorbei ist, endet auch irgendwann mal der Rosenkrieg. Nicht so bei Cora und Ralf Schumacher. Da geht es munter weiter und Cora treibt das an den Rand des finanziellen und auch des psychischen Ruins. Denn der Ex-Rennfahrer geht immer wieder mit seinen Anwälten gegen ihre Äußerungen vor und das geht für sie richtig ins Geld und an die Nerven. Gerade befindet sie sich in einer Tagesklinik wegen ihrer mentalen Probleme. Und die Ausgaben, die sie durch ihre gerichtlichen Streitigkeiten mit dem Ex hat, die liegen allein in diesem Jahr bei 40.000 bis 50.000 Euro. Nur dieses Jahr wohlgemerkt. Der Rest ist sechsstellig. Jetzt sagt sie, durch die Therapie wurde mir deutlich, dass mich keine Schuld trifft, sondern dass er seit vielen Jahren mit seiner Sexualität gekämpft haben muss, aber das gibt ihm nicht das Recht, seine inneren Konflikte auf mich zu projizieren. Oh weia, wenn dieser Satz mal nicht wieder vor Gericht landet. Man mag von Cora Schumacher halten, was man will, aber irgendwie ist sie auch stark und mutig und lässt sich nicht den Mund verbieten. Der Bachelor Goes Gold. Ab dem 3.12. ist es auf RTL Plus zu sehen und ab Januar dann auch im Fernsehen. Golden Bachelors, da sucht Franz Stärk, der ist 73, die Liebe seines Lebens. Er ist Pensionär, hat 2 Söhne und eine Enkeltochter und dass er im Seniorenalter Rosen bei RTL verteilen wird, das stand wohl nicht auf seinem Lebensplan. Nach seiner gescheiterten Ehe und einer Therapie wagt er jetzt einen Neuanfang in Sachen Liebe. Unter 18 Ladies sucht er seine Auserwählte. Ich gucke da auf jeden Fall mal rein, ich bin gespannt. Sie sind immer noch beste Freunde. Kate Winslet und Leonardo DiCaprio stehen sich auch nach 27 Jahren nach diesem großen Erfolgsfilm, nach Titanic, immer noch sehr nahe. 1987 spielten die beiden Newcomer in dem Filmepos und bis heute hat das Werk, haltet euch fest, weltweit knapp 2,5 1,23 Milliarden Dollar eingespielt. Milliarden. Und jetzt besuchte Leonardo eine Vorführung von Kates Film Die Fotografin in Los Angeles und hat sie anschließend überschwänglich gelobt. Kate ist eine wahnsinnig tolle Frau, sagt er. Ein Vorbild, ein Charakter und für immer meine Freundin. Ist das schön? Ich habe einen coolen Film für euch rausgesucht, der kommt am Montag und heißt Mein Falke. Und da geht es um die forensische Biologin Inga Ehrenberg. Für die sind Maden, Blut, Schweiß, Knochen sozusagen das Metier, arbeitet in der Rechtsmedizin in Wolfsburg und untersucht gerade eine Kinderleiche, die im Wald gefunden wurde. Inga ist Workaholic. Noch mehr, seit ihr Mann sie verlassen hat. Selbst für ihren Vater Hermann nimmt sie sich kaum noch Zeit. Und so passt es Inga auch gar nicht, dass eine angebliche Halbschwester namens Charlie plötzlich auftaucht und sie kennenlernen will. Lieber widmete sie sich dem Falken Giovanni, den sie auf Bitten eines Falkners aufgenommen hat. Es ist eine coole Sache, ein cooler Film, ein echter Raubvogeltipp sozusagen, mit schönen Höhenflügen. Er behält aber trotzdem die Bodenarbeit. Ist gut gemacht, tolle Schauspieler und die Hauptdarstellerin Anne Rattepolle, die ist für die Falkenszenen extra auf einen Falkenhof in Potsdam gegangen und hat sich mit den Tieren angefreundet. Ich kann ihn euch nur empfehlen, dieser Film Mein Falke kommt Montagabend um 19:45 in Dreisat und ganz bestimmt auch in der Mediathek. Ich freue mich sehr über meinen Gast in dieser Woche. Das ist die wunderbare Marion Demme-Zech, die ganz, ganz tolle Saarland-Krimi schreibt. Und die ist bei mir mit ihrem neuen Buch. Herzlich willkommen in der Martina Stratenshow, liebe Marion.
Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Martina.
Du hast so einen schönen neuen Saarland-Krimi geschrieben. Das ist ein Fotokrimi. Was genau. Ist ein Fotokrimi? Erklär es uns mal. Ich meine, ich habe es in der Hand, aber die anderen nicht.
Ein Fotokrimi ist ein Krimi, der illustriert ist sozusagen. Und der ist mit Saarland-Fotos illustriert. Also von tollen Orten im Saarland, die man vielleicht auch mal gesehen haben sollte und die in meinem Buch zu Tatorten werden.
Wer hat denn die Fotos gemacht?
Ich habe die Fotos gemacht.
Du hast die Fotos gemacht. Wow, da bist du also noch unter die Fotografen gegangen, zusätzlich zu den Autoren. Und was ich daran so toll finde, es sind alles wirklich, wirklich tolle Plätze bei uns. Ob es jetzt die Schaumbergalm ist, ob es das Saarbrücker Schloss ist. Wo spielen die alle? Wo warst du und wo hast du diese ganzen Fotos gemacht, Marian?
Also diesmal war ich sehr oft bei uns in der Landeshauptstadt hier in Saarbrücken. Und weil mein Krimineller, der Big Lenny, der die Hauptrolle spielt, weil der in Saarbrücken in der Nauwies wohnt. Es gibt auch eine sehr schöne Szene in der Nauwies am Max-Öfels-Platz, an der schönen poetischen Bank.
Dann geht es quasi bei mir hier in der Nachbarschaft.
Genau. Und dann geht es zum Schloss, es geht zur Alten Brücke, es geht zur Ludwigskirche, an die Kunstschule, aber es geht auch nach Völklingen, an die Völklinger Hütte, da gibt es eine sehr schöne Episode, an die Schaumbergalm, da gibt es eine Flower Power Party und nach Mettlach geht's, nach Saarlouis geht's, an
Saarpolygon. Du hast ja quasi das ganze Saarland abgedeckt. Wie war denn das Arbeiten für dich jetzt auch eben als Fotografin? Du hast ja schon mal Glücksorte gemacht, da genau. Warst du ja auch so quer durch Saarland und auch mit Fotos unterwegs, aber das war ja jetzt was anderes. Das musste ja zur Geschichte passen, ne?
Genau. Und im Prinzip ist es eigentlich genau die Mischung, die ich die ganze Zeit gemacht habe. Ich habe ja Krimis geschrieben und ich habe Glücksorte verfasst und habe mir schöne Orte im Saarland angeguckt. Und das ist jetzt eigentlich so die Mischung. Man hat dann den Krimi mit den tollen Orten zusammengebracht und hat dann eine Art Krimi-Reiseführer daraus gemacht und hat sich, also die Idee war, warum sollen Gangster nicht auch an tollen Orten?
warum soll es nicht schön sein?
Ja, warum sollen sie sich die hässlichen Orte aussuchen? Ja. Man kann ja auch irgendwo hingehen, wo es schön ist. Und damit lernt man ja auch ein bisschen tolle Orte aus unserem Land noch mal kennen.
Liebe Marion, dein neuer Der Karma-Effekt ist da. Und erzähl uns mal, worum es geht.
Es geht um den Karma-Effekt. Also es geht um Karma, aber eigentlich geht es erstmal um drei Kleinkriminelle, die eigentlich gar nicht so was Gutes im Sinn haben. Und es ist der Big Lenny, der muss dringend an Geld kommen. Der hat Schulden und muss beim Geldverleiher Bruno von der Wilhelmshöhe muss er seine Schulden tilgen. Und er möchte einen Coup starten mit zwei anderen Kollegen. Und zwar ist der eine der Lorenzo, das ist eher ein Typ, der es sehr ordentlich mag. Und die andere ist die Brok. Ist eine Aktivistin, Antikapitalistin und die möchte jetzt nur Coups starten, die auch ein bisschen unser kapitalistisches System ins Wanken bringen. Und das ist ja schon so ein bisschen Konfliktstoff. Und als erstes nehmen sie sich zum Beispiel einen Parkautomaten hier in Saarbrücken vor. Ist auch eine Idee. Ja, aber die Parkgebühren.
Weil die Parkgebühren nicht hoch genug sind für die Aktivistin.
Ja, ja. Nee, weil die Parkgebühren so hoch sind und sie will sich eigentlich, weil das so ein kleiner Racheakt sein soll und es für den Big Lenny ist natürlich eine gute Möglichkeit, endlich an dieses Geld zu kommen und seine Schulden zu tilgen, weil dem geht's so langsam an den Kragen. Und also sie haben immer Böses vor und alles Böse endet dann letztendlich in einer guten Tat. Also das ist das Konzept zieht sich eigentlich durch die ganzen Geschichten durch. Man plant böse Kuhs und immer passiert irgendwas Gutes und irgendwie kommt aber auch nie Beute dabei raus. Ja.
Wie kam denn diese Idee zustande, dass dieses Buch bebildert ist? Weil das ist ja ein, ich sag mal, Fotokrimi. Es sind ja viele Fotos von dir drin. Wie kam das, dass da diese Verbindung kam? Kam das irgendwie vom Verlag oder kam das von dir?
Genau. Der Herr Krohn, der Chef vom Verlag sozusagen, vom Droste Verlag, hat mich angeschrieben und hat gefragt, ob ich mal Zeit für ihn hätte. Und ich hab, was ist denn jetzt?
Der Chef ruft
und kam extra auch ins Saarland angereist. Dann haben wir uns im Buchners Landhotel an der Saarschleife getroffen. Und dann hat er erzählt, ja, er hat so die Idee, er würde gerne so ein Fotoreisekrimi konstruieren. Also erstmal nur so eine vage Idee. Und dann haben wir überlegt, ja, wie könnte sowas für Saarland aussehen? Und wir haben dann uns überlegt, eigentlich eine ganz tolle Idee, sowas zu illustrieren und uns Bilder dazu zu zeigen. Und dann sind wir jetzt mit dieser neuen Reihe gestartet mit 4 Büchern und ins Saarland ist halt auch mit vertreten, vielleicht auch, weil es so mörderisch schön irgendwie
genau.
ist.
Genau, ich habe es eben schon gesagt, es ist ein, oder wir haben es gesagt, es ist ein bebilderter Saarland-Krimi, also eine Story mit vielen wunderbaren Fotos aus unserem Land und es spielt auch eine tragende Rolle, eine Fliese von Wille Rönnbach.
Ja, genau, und die gibt es ja tatsächlich.
Und die ist auch ausgestellt, die ist nämlich die Fliese, diese Fliesen, wenn ich das jetzt richtig erinnere, wurden auf der Titanic gefunden, oder?
Genau, aus dem Wrack geborgen. Und ich glaube, die sind eigentlich in den USA und ab und zu hat man mal das Glück hier in Deutschland, dass eine Ausstellung ist und man die sehen kann. In Speyer war zum Beispiel eine Ausstellung. Aber es war dann, da hat sich dann auch die erste Schwierigkeit gestellt, man macht ein Fotokrimi und man kann sich ja im Krimi wunderbar viel ausdenken, aber wo kriegt man so ein Foto her? Und wie mit den Fotorechten und alles? Und da war eigentlich so immer eine kleine Schatzsuche, dann an die Fotos zu kommen. Und ich bin dann mit vielen Umwegen bin ich dann in Hamburg rausgekommen und habe dann den Vorsitzenden vom Titanic-Verein, der hatte mir dann die Fliese zur Verfügung gestellt. Daraus habe ich dann eine Einladung zur Vernissage in die Völklinger Hütte gebastelt. Ja. Und und diese Fliese liegt dann in der Völklinger Hütte. Da soll eine große Ausstellung gemacht werden. Mont Tresor, Europas Schatz, die zweite Runde, das gab es ja schon
gab's mal. Gab's ja schon, genau.
Genau, und jetzt ist aber die Titanic-Fliese da.
Freunde, ne? Also im Buch.
Genau. Und die Fotos finde ich auch besonders schön von der Völklinger Hütte. Genau. Und die Fliese wollen natürlich meine 3 kleinen Kriminellen haben und starten dann einen Coup abends und werden dann vom Generaldirektor, von unserem Herrn Beil, überrascht. Und von dem habe ich dann sogar den Schatten geliehen bekommen. Also das war auch ein ganz tolles Erlebnis.
Das ist schön, aber der ist sowieso toll, der Herr Beil. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass du da offene Türen eingerannt hast. Wie toll. Es ist ja ein wirklicher, auch gute Laune-Krimi. Also deine Krimis sind ja nicht so wie meines früher, so dramatisch schlimm mit Mord, Blut, Totschlag und so auch, aber immer mit einem Augenzwinkern.
Genau,
ne?
Genau. Aber das ist ja auch was anderes, wenn du jetzt, du willst ja mit deinen Krimis nicht unbedingt an Orte locken oder so, aber wenn ich einen Krimi-Reiseführer schreibe, dann war schon gleich mit dem Verlag abgesprochen und dann muss es relativ unblutig sein, weil man will natürlich an Orte, an denen man, mit denen man was Nettes verbindet und dann ist ein Cozy Crime, ist halt ein viel besserer
Name überhaupt, Cozy Crime.
Das hört sich schon kuschelig an, oder?
Schon kuschelig, genau. Marion, Karma-Effekt. Wie bist du auf diesen Titel gekommen und auf diese Story überhaupt?
Gut, also die Story überhaupt war ja so, dass ich schon wusste, das Buch hat ja Bilder und dann kann man ja auch nicht unendlich große Story schreiben. Also wusste schon, ein Kommissar oder sowas kommt nicht in Frage und ich muss aus der Sicht von den Gangstern schreiben. Und habe ich überlegt, was könnte denn da als Story gut passen, damit es auch eine runde Geschichte wird und hatte Karma Police von Radiohead zufällig gehört. Und das war immer schon so ein Lieblingslied, weil ich den Text so toll fand. So die Idee, dass es eine größere Instanz gibt, die irgendwie dafür sorgt, dass alles so gerecht abläuft entlohnt wird und fair, genau. Und ich glaube, es gibt ja immer so Momente, wo man sich ungerecht behandelt fühlt oder so. Und ich glaube, der Gedanke, dass es sowas wie Karma gibt und dass das schon irgendwann nochmal in Ordnung gebracht wird, der ist für alle so ein bisschen beruhigend. Und meine, ja, oder?
Karma is a bitch, fällt mir da nur ein.
Ja, aber es ist irgendwie, also ich glaube schon allein der Gedanke, dass es Karma geben könnte, macht irgendwie glücklich, also oder zufrieden. Und meine drei kleinen Kriminellen hatten ja eher ein schlechtes Karma-Konto, aber es ist so ein bisschen, die Geschichte ist so konstruiert wie so ein Märchen. Also die bekommen immer noch mal die Chance vom Karma, es irgendwie besser zu machen. Und mit viel Zähneknirschen, weil sie ja eigentlich die Beute haben wollen, entscheiden sie sich doch für das Gute. Und ich finde, das ist so eine hoffnungsvolle Story in Zeiten, wo vielleicht viele Dinge passieren, wo man sagt, ah, ist ungerecht, aber es passiert trotzdem. Und wie kann das irgendwo sein? Und deswegen finde ich die Geschichte auch sehr rund.
Glaubst du an Karma?
Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke immer so prophylaktisch ist ganz gut an Karma.
Ich glaube mal besser dran.
Ja, aber letztendlich ist das Konzept doch für unser Zusammenleben. Wer an Karma glaubt, wer sagt, ich versuche pfadfindermäßig jeden Tag eine gute Tat und gebe das weiter. Das ist doch so ein Funke, der, wenn das jeder macht, eigentlich unser Zusammenleben...
macht die Welt besser.
Ja, genau. Also ich meine, selbst wenn kein Karma geben sollte, ist es auf jeden Fall so gut so zu leben, als gäbe es Karma.
Da hast du recht. Ihr macht doch ganz viele Lesungen immer. Die Lesungen sind legendär, weil es so ein bisschen Schauspiellesungen sind.
Genau.
Wo finden wir denn die nächsten Termine?
Auf meiner Website auf jeden Fall. Ich bin im Moment gerade am Abmachen. Ich werde nochmal bei Erlesen dabei sein, wahrscheinlich in Lebach, und wir werden nochmal in Riegelsberg, werden mal mit der VHS auftreten. Das wird im März, April stattfinden.
Also und auf deiner Internetseite.
Genau, kann man sich auch. MarionDemetzech.de, alles
gut.
Zusammen.
MarionDemetzech, einwort.de, da findet man alle Termine. Marion, ich danke dir sehr, dass du hier warst und freue mich aufs nächste Buch, weil du bist ja ein Garant für, du bist eine Schnellschreiberin. Ne?
Jo.
Und da freue ich mich schon, wenn wir es vorstellen, aber erstmal konzentrieren wir uns auf den Karma-Effekt von Marion Demetzech, ist bei Droste erschienen und kann ich euch wirklich nur empfehlen. Das war's auch schon wieder für mich. Ich habe natürlich noch den Spruch der Woche für euch. Der darf natürlich nicht fehlen und der ist in dieser Woche ziemlich kurz und knackig. Was du ausstrahlst, ziehst du an. Und ich finde, treffender kann ein Spruch nicht sein. Es ist egal, ob man gute Laune hat oder ob man fröhlich durch die Gegend hüpft, ob man eine positive Ausstrahlung hat, dann kommt genau das, finde ich, auch wieder zu einem zurück. Und wenn man mit schlechter Laune durch die Gegend läuft, wenn man die Mundwinkel nach unten gehängt hat, wenn man irgendwie nichts gelingen will, dann verstärkt sich auch das. Und deshalb finde ich den Spruch, was du ausstrahlst, ziehst du an, perfekt. Und ich hoffe, dass ihr ganz, ganz viele gute Dinge ausstrahlt in dieser Woche. Und bis wir uns wieder hören, passt ihr bitte gut auf euch auf.
Radio Salü, die Martina Stratenshow.